Bestes im Laufe unseres Lebens, das Oberthema für diese Woche. Wenn ich schlecht verstanden werde, doch bitte da hinten den Arm heben. Es ist nicht gut. Nein? Jetzt besser? Auch nicht?
Ja, jetzt? Mehr kann ich nicht.
Jetzt soll es besser sein? Ja, allgemeines Nicken. Also Sie melden sich, wenn es wieder irgendwo schwieriger wird. Ja, Entfaltung des Heiligen Geistes im Laufe des menschlichen Lebens. Und Abwandlung dieses Oberthemas für heute und morgen dann speziell in unseren Beziehungen. Wir haben dazu gestern ja das Wort der Schrift gehört, was uns da gesagt ist. Und heute will ich da einen gewissen Schwerpunkt legen im Blick auf das, was uns die moderne Wissenschaft, speziell die Gehirnforschung, dazu beizutragen hat. Und das nicht deswegen, weil ich besonders wissenschaftsgläubig wäre, sondern deshalb, weil ich denke, dass Wissenschaft, die der Wahrheit verpflichtet ist und sich nach Möglichkeit von Ideologien frei hält, nichts anderes tun kann, als was vor uns auszubreiten, die Schöpfung, die Gedanken des Vaters im Himmel. Nicht? Schöpfung ist doch nichts anderes als das, was aus den Händen des Vaters im Himmel kommt. Und
oh, meine Frau, die nickt, die möchte hören, und die geht nicht.
Die Technik bereitet wieder gewisse Probleme, da sind sie noch nicht hörbar. Aber ich denke, ich mache inzwischen mal weiter. Ja, und da Jesus gekommen ist, die Schöpfung zu erlösen, wozu auch wir gehören, ist es aus meiner Sicht bedeutungsvoll, ich hoffe, dass es heute Vormittag dann noch etwas klarer wird, dass wir uns auch die Schöpfung ansehen und uns darüber klarer werden, was das im Einzelnen bedeutet, dann auch wieder anhand von Schriftstellen. Das hat zum einen einen Bezug zu dem, was unser Bruder Strauch heute Morgen in der Andacht gebracht hat. Er brachte da vorhin den Text, wo Jesus im Seesturm mit seinen Jüngern aufgeweckt wird, als der Kahn schon am Untergehen ist. Und dann sagt er ja nach einem Evangelium noch im Liegen, wie also nur ein halber Zentimeter noch fehlt und dann schwappt die letzte Welle von uns ins Boot und das Boot versinkt. Und was sagt er da noch im Liegen? O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Also nicht wahr? Mitten im tosenden Sturm, Wellen, da gibt es am See Genezareth gibt es ja bis zu 5 Meter hohe Wellen, wenn das ein Sturm ist, weil da die eiskalten Winde vom Hermon zusammenstoßen mit den glutheißen Winden aus der Wüste. Und dann gibt es auch fürchterliche Luftturbulenzen über diesem kleinen See und dann kocht er gewissermaßen. Und die Jünger haben die Gewalt über das Boot völlig verloren, das treibt also hilflos in dem Sturm und sie sind am Untergehen. Und was sagt er dann? O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Naja, das ist eine Frage, nicht um so. Kurz vorm Absaufen ist, dann wird man gefragt, warum seid ihr so furchtsam? Was hat er denn da für Vorstellungen? Nun, Bruder Straub ist darauf heute Morgen kurz eingegangen. Aber ich denke, Entfaltung des Heiligen Geistes bedeutet ja, unser Leben zu durchleuchten, unser Sein zu durchleuchten, speziell auch unsere Beziehungen, was und worum, warum wir an der Entfaltung des Heiligen Geistes gehindert sind. was uns hindert, uns dem Werk Gottes und das, was er für uns vorhat, uns mehr aufzuschließen, uns dem mehr zu öffnen, dem mehr Raum zu geben. Und dabei spielt dann auch eine spezielle Rolle das, was der Zeitgeist bringt. Sie erinnern sich, Römer 12, Vers 2, sagt Paulus, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit. Also, das ist eine Gefahr für Christen, vom Zeitgeist beeinflusst zu werden. Und ich habe den Eindruck, der Zeitgeist ist auch heute dabei, durch viele Poren in die Gemeinde einzudringen. Und wir müssen uns dieser Gefahr bewusst werden und uns bewusst dagegen stellen. Also, was ist Zeitgeist jetzt? Wir sind ja in unserer Gesellschaft ganz stark vom sogenannten humanistischen Menschenbild beeinflusst. Und dieses Menschenbild ist zutiefst narzisstisch, also auf das Ego des Menschen zentriert, auf sich selbst, auf sein Wohlbefinden, auf das, was ihm gut scheint. Das ist so der höchste Wert. Und gerade diese narzisstische Ausrichtung hat mit dieser breiten Anerkennung dieses Menschenbilds in unserer Gesellschaft geführt. Nun, was sagt das Evangelium dazu? Was ist da für uns Christen maßgeblich? Bitte? Nächstenliebe? Aha, ja. Also, im Evangelium wird verlangt, die narzisstischen Verhaltensweisen, um den Ausdruck aufzunehmen, abzulegen. Zu den egozentrischen Verhaltensweisen Nein zu sagen. Und weil das so ist, wenden sich immer mehr Menschen im Evangelium ab. Das passt nicht zusammen zum Zeitgeist, mit dem Zeitgeist. Und von daher kommt es etwa zu dieser New Age Spiritualität. Außerdem ist es so, dass die westliche konsumorientierte Marktwirtschaft eine Psychologie fördert, in deren Zentrum die Verherrlichung des individuellen Selbst steht. Warum? Ja, das ist kaufwirksam. Da kann man die Menschen motivieren, ihren Geldbeutel aufzumachen. Wenn man ihnen beibringt, wie sie sich kleiden müssen, welches Auto sie gerade brauchen und welchen neuesten Fernseher oder Computer oder sonst irgendwas, das fördert die Wirtschaft und den Markt. Und das haben die entsprechenden Fachleute längst entdeckt und rühren da kräftig in allen Medien. Und diese psychologische Selbstvergötterung, die aus der humanistischen Psychologie herkommt, setzt sich in unserer Zeit nun auch fort in einer spirituellen Selbstverwirklichung, wo jeder seine individuellen religiösen Vorstellungen und Praktiken hat, sich so seine eigene Religion zusammenstellt und die dann mit bestem Gewissen lebt und von daher immer mehr immun wird, auch gegen missionarische, evangelistische Bemühungen. Warum? Was sagen die Leute heute? Sie sind sicher auch schon begegnet, wir begegnen es öfters. Ja, oder noch etwas gelinder. Sie sagen, ach, das ist ja wunderbar, dass Sie so einen Glauben haben. Sehr schön, gratuliere, dass Sie das glauben können. Aber wissen Sie, ich habe einen ganz anderen. Sie fühlen sich so toleranzverpflichtet und sagen, ja, jeder hat so seinen Glauben. Jeder darf seinen Vogel haben. Selbstverständlich dürfen Sie den Ihren auch haben. Wir haben da gar nichts dagegen. Glauben Sie das doch ruhig. Und wenn Sie damit glücklich sind, bitte sehr, wir sind auf eine andere Weise glücklich. Also die Verpflichtung des Evangeliums entfällt. Es ist keine Botschaft mehr, die einen Anspruch an den Einzelnen haben kann. Ja, von daher hat in etwa, ich habe von dem Herrn Willi schon mal erzählt, diesem Zürcher Psychotherapeuten, der in Zürich seinen Lehrstuhl hat und sehr viel über unsere Zeit nachgedacht hat, Katholik ist er. Er sagt, heute sind die ökologischen Gleichgewichte des menschlichen Zusammenlebens, insbesondere der Familie, genauso gestört wie jene der Natur. Und zwar werden sie aus derselben Grundhaltung zerstört, nämlich aus dem Glauben an das Recht auf ein uneingeschränktes persönliches Wachstum. Ich kann mich immer mehr ausdehnen mit meinen Ansprüchen, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Wünschen und ich habe das Recht, dass die anderen dem zustimmen und sich damit einverstanden erklären. Und was wächst daraus? War unser Thema gestern Beziehungszerstörung. So klar, da kann keine Beziehung gedeihen, wenn einer sich absolut setzt. Und von daher ist es zwangsläufig so, dass in unserer Gesellschaft eben die Familien und die Ehen immer mehr zerbrechen. Und von daher wandelt sich dann die Vorstellung von Liebe. Was ist heute Liebe für unsere Zeitgenossen? Ja, das ist ein Gefühl. Und wann stellt sich dieses Gefühl ein? Wenn und solange mein Partner mich bereichert, mich glücklich macht, dann ist es Liebe. Und wenn er das nicht mehr tut, dann ist keine Liebe mehr da zwischen uns. Und was ist dann die Konsequenz? Und wäre es ja Heuchelei, wenn ich bei dem bleiben würde, nicht wahr? Das kann man ja niemand zumuten, so ein falsches Verhalten. Und dann muss ich mir den Nächsten suchen. Das ist dann die Zeitpartnerschaft, nicht? Immer solange mich einer glücklich macht, ist zwischen uns Liebe und der Liebe bin ich verpflichtet, also ist das alles nur von relativ kurzer Dauer. Da hat mir vor einiger Zeit ein Lehrer gesagt, den ich angesprochen habe, er hat eine verheiratete Frau zu sich ins Haus genommen, damit deren Ehe natürlich zerstört und ihre Kinder sehr unglücklich gemacht. Und dann sagt er, meine Seele hat mir gesagt, du musst Monika haben. Und dann sagt er, was soll ich denn da machen? Da kann ich doch nichts tun. Er war also gewissermaßen das Opfer seiner Seele. Er kann sich da gar nicht dagegen wehren. Es ist selbstverständlich, dass er dem folgen muss. Ja, und von daher ist es nun so, dass solche Gedanken ja keineswegs bloß in der Gesellschaft sich bewegen und ausbreiten, sondern mitten in unseren Gemeinden auch. Und dass der Zeitgeist auch an allen möglichen Stellen bei uns selber versucht einzudringen und unsere Vorstellungen, unser Denken zu bewegen. Und da wird es dann oft sehr problematisch. Also ich darf Ihnen von Hans und Grete erzählen. Sind beide Lehrer, seit 6 Jahren verheiratet, beide Hochschulabsolventen. Und sie hat dann zunächst gesagt, ja, schwierig ist bei uns, wir können überhaupt nicht miteinander reden. Wir sind 6 Jahre jetzt verheiratet. Er kann nicht sagen, was er möchte, was er denkt. Und dann gibt es bei uns ständig Streit. Die beiden sind aber Christen, also klare, gläubige Christen, die sich schon mit 17, 18 Jahren beide bekehrt haben, beide wiedergeboren sind und beide in der Gemeinde aktiv sind. Also er ist Verkündiger und sie ist in der Frauenarbeit aktiv und in Seelsorge und in sonstigen Gemeindebereichen. Also die tun wirklich was, das sind gar keine verschlafenen Christen. Verstehen sich beide als lebendige Christen, sind sie irgendwo auch. Aber miteinander können sie überhaupt nicht. Er sagt dann, ja, die Zärtlichkeit ist bei uns das Problem. Sie fällt ein, anfangs der Ehe lief schon von vornherein vieles schief. Unsere Zärtlichkeit litt Schaden. Er hatte so absonderliche Vorstellungen. Es war gar nicht möglich, nett mit ihm zusammen zu sein und zusammen zu sitzen und sich locker zu unterhalten. Seine Art, mit mir umzugehen, war unsensibel und verachtend. Und jetzt ist er überhaupt nicht mehr bereit, nett oder zärtlich zu mir zu sein. Ich habe dann gefragt, ja, wie ist denn Ihre Ehe zustande gekommen? Und dann sagten die beide, ja, das hat uns unser Seelsorger gesagt. Er hat gesagt, das will Gott, dass ihr zusammenkommt. Ihr seid füreinander bestimmt. Und das war dann für uns ganz klar, dass wir Gottes Willen tun wollen. Eine Beziehungsarbeit hat zwischen uns nie angefangen. Wozu hätte es auch gut sein sollen, wenn wir doch füreinander bestimmt sind? Und sie sagte dann, mein Mann ist nie an etwas selber schuld, er bleibt immer passiv. Dabei haben wir uns aber gegenüber Gott immer verantwortlich gesehen, alle beide. Und dann hat sie weiter erzählt, die Missverständnisse und Verletzungen haben sich zwischen uns gehäuft. Und dann sind wir also wieder zum Seelsorger gegangen, haben gefragt, wie ist das, was sollen wir denn tun? Und er hat dann gesagt, ihr müsst euch einfach immer wieder vergeben. Immer neu miteinander anfangen. Dann haben wir das getan. Und dann ist unsere Beziehung trotzdem immer schlechter geworden. Und dann sind wir nach einem Jahr wieder zum Seelsorger gegangen und haben gesagt, ja, was ist es? Es wird immer katastrophaler bei uns, trotzdem wird es tun. Und dann hat er auch nichts mehr gewusst, sagten sie. Dann habe ich eine Frage gestellt. Was hätten Sie jetzt gefragt an der Stelle? Ja, alle auch Seelsorger.
Leben Sie immer füreinander?
Tja. Das habe ich zwar nicht gefragt, aber da hätten Sie gesagt, ja, irgendwie schon. Aber das ist so ambivalent, nicht? Ich habe eine große Wut und andererseits liebe ich ihn schon noch irgendwie, aber das ist so, es wird durchwachsen.
Das Ehepaar muss doch lernen, erstmal untereinander dazu reden. Gut, das macht man ja vorher, aber wenn schon nicht, dann einfach so. Ja, über alles reden, weil es häuft sich ja dann so viel an.
Und es sind doch beide wiedergeborene Christen, wozu sollen wir dann noch was lernen müssen?
Ja,
ich bin ja der Meinung, ja schon 60 Jahre verheiratet und meine Frau war immer lieb zu mir und ich war immer ein bisschen dagegen, nicht? Aber wir haben die 60-jährige Ehe durchgestanden bisher, nicht?
Na, herzlichen Glückwunsch.
Und das Kreuz müssen.
Aha, gut. Also ich will jetzt nach Möglichkeit noch auf ein paar andere Möglichkeiten hinweisen. Ich habe auf jeden Fall gefragt, sagen Sie mal, wie hat sich denn ja, Ihre Beziehung zu ihm da oben entwickelt in dieser Zeit? Dann sagt sie, ja, das ist eine gute Frage. Denn sie ist immer dünner geworden, die Beziehung. Sie sagt, jetzt haben wir auch alles getan, was der Seelsorger sagte. Und trotzdem wird es immer schlechter. Und dann ist da bei mir, sie war da recht offen, ein Misstrauen hochgekommen. Ist der da oben wirklich so zuverlässig? Meint er es wirklich so gut mit uns? Ist er wirklich jeden Tag bei uns? Und da sagt sie, die also in der Verkündigungs- und Seelsorgearbeit steht, sagt, mein Misstrauen ihm gegenüber ist immer mehr gewachsen. Und das ist meine Erfahrung, dass es oft parallel geht, wenn die Beziehungen zum Nächsten immer schwieriger werden, dann wird gleichzeitig die Beziehung zu ihm auch immer problematischer. Man erfährt ihn nicht mehr und da kommen so Gedanken, hat er dich verlassen, ist er eben an dir doch nicht interessiert. In uns allen wohnt ja so ein tiefes Urmisstrauen dem lebendigen Gott gegenüber. Und das wacht bei solchen Gelegenheiten auf, wenn er unsere Wünsche nicht erfüllt. Das habe ich so, also zum Beispiel in der Gefangenschaft dann erlebt, wenn er einen scheinbar preisgibt und alle Hoffnungen und Wünsche einem versagt bleiben. Obwohl sich hinterher herausstellt, dass genau das der Weg war, das Angebot, um eine tiefere Beziehung zu ihm zu kriegen, um ihn viel tiefer zu erfahren als den Lebendigen. Nur, was ist das nur? Um was geht's? Die Umstände können wir uns ja nicht raussuchen. Oft genug. Die kommen dann einfach. Aber wie wir mit diesen Umständen umgehen, das ist unsere Entscheidung. Und zwar genauer gesagt, wessen Entscheidung? Die Entscheidung unseres Herzens. Oder ich könnte anders sagen, das ist eine Frage der Liebe. Und genau an diesen Stellen sind wir ja zu tieferen Liebesbeziehungen herausgefordert, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Nun, ich will es also mit den beiden, mit Hans und Grete, da kurz machen. Sonst können wir dann eine Stunde lang drüber sprechen. Ich habe die beiden dann gefragt, Sie werden gleich nachher merken, warum, das tue ich immer in Seelsorgefällen. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Das hat nachher mit der Hirnforschung zu tun. Und dann kam also heraus, dass der Hans ein, ich sag's mal schwäbisch, außerordentlich verwöhnter Blitz war. Also die Eltern haben sehr schlecht zusammengelebt. Die Mutter hat den Vater verachtet und hat ihren Hans als ihren Kronprinzen, als ihren Ersatzpartner genommen. Er ist von Jugend auf völlig verwöhnt worden. Und er sagt dann schon, im Alter von 7, 8 Jahren habe ich zu Hause zum Beispiel alles repariert. Da hat die Mutter gesagt, das kannst du ja besser wie der Alte, nicht? Und ich habe es dann auch besser gemacht. Und wenn ich dann irgendwelche Wünsche hatte von Jugend auf, dann ist mir das immer erfüllt worden, nicht? Ich wollte dann sehr früh Rollschuhe haben. Vater sagt, nein, kriegst du nicht. Na, hat die Mutti gesagt, lass nur, ich konfirmiere ihn schon. Und dann, wenn ich abends im Bett war, hat sie mit ihm gesprochen und am anderen Morgen sagt er dann, ah, kauf dir's halt. Und so ist es dann mit Fahrrad und mit Motorrad und mit allem möglichen anderen gegangen. Er hat immer alles gekriegt. Und zwangsläufig war das dann so beim Kronprinzen, dass die Mutter natürlich gegen die Heirat war. Die wollte ihren Prinzen nicht hergeben, ihren Partner nicht. Und sie hat noch jahrelang dann in die Ehe reingeredet und der Hans hat immer auf die Mutti gehört und nicht auf seine Frau, was natürlich die Beziehung zwischen dem jungen Ehepaar sehr verbessert hat, können Sie sich vorstellen. Wenn er bei allem immer erst die Mutti gefragt hat, was die dazu denkt und das hat er dann gemacht, das war dann wichtig und so weiter. Also ich brauche das jetzt gar nicht länger auszuführen. Sie merken, das war dann sehr schwierig. Und der Hans hat geglaubt, ja, es ist ja ganz normal, wie ich mich verhalte. Also, dass er zum Beispiel mit seiner Frau nichts geredet hat. Bei der Mutti musste er ja auch nichts reden. Die war zufrieden, wenn ihr Hans da war. Und hat ihn überschüttet mit ihrer Liebe und Zuwendung. Da braucht er nicht von sich zu erzählen. Und genau den Stil hat er fortgesetzt. Er hat seine Ehefrau behandelt wie seine Mutti und zwar mit bestem Gewissen. Nicht? Ist doch klar. Die Mutti ist die Modellfrau gewissermaßen in seinem Leben und so wie er mit ihr umgegangen ist, macht er das selbstverständlich. Er weiß doch nichts anderes. So geht man mit Frauen um. Man setzt sich hin und wird überschüttet mit Zuwendung und Liebe und allenfalls nickt man ein bisschen mit dem Kopf, mehr ist da gar nicht nötig, nicht? Und er sperrt den Mund auf und lässt sich füttern. So war das. Und jetzt kommen wir dann gleich zur Gehirnforschung. Ich will dann bloß noch sagen, Dort scheint mir das Rätsel zu liegen, nicht wie das bei Hans und Grete, den beiden wiedergeborenen Christen ist, warum in unseren Gemeinden so vieles schief läuft in Beziehungen, weil wir da vom Zeitgeist beeinflusst unser dickes Ich in den Vordergrund stellen und nicht sehen, dass Jesus dort eine ganz andere Linie fährt, die interessanterweise gerade von der modernen Wissenschaft nun verdeutlicht wird, um was es da eigentlich geht im Neuen Testament. Und diese Perspektive hat in der Gemeinde bis heute noch ganz wenig Beachtung gefunden. Sie wird noch viel zu wenig gesehen aus meiner Sicht. Und deswegen haben wir bei uns auch so viele Scheidungen. Und wenn schon nicht Scheidungen, dann viele sehr zerrüttete Ehen und infolgedessen dann auch sehr problematische Kindererziehung, wie da bei dem Hans deutlich wird. Da liegt sehr vieles im Argen und ich denke, Entfaltung des Heiligen Geistes, der Geist hat nicht umsonst jetzt gerade diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse herausgestellt, gewissermaßen ins Bewusstsein der Menschen treten lassen, das erst in den letzten 5 Jahren erarbeitet worden, insbesondere in Amerika. Und dort sind die Dinge auch sehr bekannt geworden. Clinton hat bereits vor 2-3 Jahren eine große Ansprache an sein Volk gehalten, um diese Erkenntnisse der Hirnforschung deutlich zu machen, welche Bedeutung die haben, zum Beispiel im Blick auf die Pädagogik, im Blick auf die Kindererziehung, im Blick auf das familiäre Geschehen. Aber bei uns schweigen die Medien diese Erkenntnisse mehr oder weniger tot, die kommen gar nicht raus. Wir können uns nachher darüber unterhalten, warum das so ist. Ja, und ich denke, von daher ist es für uns ganz wichtig, und es soll uns heute Morgen beschäftigen, morgen werden wir dann über die Konsequenzen, über die praktische Anwendung sprechen. Aber heute wollen wir uns ansehen, was da geschieht, was da läuft. Zusammenfassend will ich da nur sagen, zitieren Bernanos, der das Buch geschrieben hat, Tagebuch eines Landfahrers: Die Christen haben heutzutage durchaus Glauben, aber ihr Glaube hat keine gestaltende Kraft mehr für ihr Leben. Das ist bei vielen Christen so. Oder, jetzt komme ich zu noch einem Zeugen, einem Theologen, dem Adolf Schlatter, den vielleicht viele von Ihnen kennen, der bekannte Bibeltheologe, der lange in Tübingen gelehrt hat, von Haus aus Schweizer, wie unser Bruder Straub, den es auch irgendwie nach Deutschland verschlagen hat und der hier dann bei uns heimisch geworden ist. Und der sehr bedeutsame Dinge herausgearbeitet hat, gerade das, was ich jetzt dann sage, hatte in der Gemeinschaftsbewegung Deutschlands bis zum Dritten Reich große Bedeutung. Und dann haben ja leider nicht wenige Führer der Gemeinschaftsbewegung sich dem Dritten Reich geöffnet. Und dann ist mit dem Ende des Dritten Reichs all das, was Schlatter da herausgearbeitet hat in der Gemeinschaftsbewegung, völlig verloren gegangen. Das hat man mit der ganzen Blut-Boden-Rasse-Ideologie dann über Bord geworfen. Und jetzt müssen wir das heute wieder neu lernen, was Schlatter speziell den Evangelikalen, denen, die es mit dem Wort Gottes ernst meinen, gesagt hat. Ich darf jetzt ein paar Zitate von Schlatter bringen. Das wird dann nachher so etwas deutlicher werden, um was es ihm geht. Schlatter sagt, die christliche Theologie, man könnte auch sagen, die Gemeinde oder die Christen geben die Natur preis als unfähig, uns Gott zu bezeugen. Natur preis als unfähig, uns Gott zu bezeugen. Wo hören Sie denn von der Natur aus auf Gott? Nun, wenn Sie einen schönen Sonnenaufgang sehen oder eine herrliche Blumenwiese oder in den Alpen sind, dann sind Sie von der Schöpfung angetan. Aber Schlatter meint damit viel mehr, zum Beispiel unsere menschlichen Beziehungen. die Konflikte, die wir da haben, zwischen Ehepartnern, zwischen Kindern und Eltern, zwischen den Generationen oder anderes, das sind für ihn alles Schöpfungsgeheimnisse. Also, wir geben die Natur preis als unfähig, uns Gottes Willen mitzuteilen. Und dadurch, dass wir die Natur zur Gewissheit Gottes in einen Gegensatz bringen, das heißt, dass die Menschen sagen, wie Hans und Gretel gesagt haben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, brauchen wir über Natur nicht mehr nachzudenken. Wozu denn auch, oder? Jesus hat doch alles für uns getan. Und was sollen wir da noch? Nicht wie die beiden gesagt haben, warum sollen wir an unserer Beziehung arbeiten? Wir sind beide wiedergeborene Christen. Brauchen wir doch nicht zu arbeiten. Jesus hat uns erlöst, damit sind wir neue Menschen. Da fragen mich dann Menschen solcher Art. Oder wollen sie etwas sagen, dass Jesus nicht einen neuen Menschen geschaffen hat, dass der nicht alles getan hat für uns? Wollen Sie das etwa behaupten, dass es nicht genügt, was er getan hat? Nicht, und dann wollen die mir sagen, ja, sie sind ungläubig, wenn sie das so nicht akzeptieren. Und wie ist das? Schlatter sagt, die Gemeinde, die Christen bringen das in einen Gegensatz. Das Hören auf die Natur und das Hören auf den Willen Gottes und die Erlösung, die Gotteskindschaft. Und jetzt fährt er fort, und wenn sie das tun, dann machen sie den ganzen konkreten Inhalt des Lebens geistlich wertlos. Dann steht ihr Glaube da oben, schwebt 5 Meter über dem Boden oder 7 Meter, und im Alltag ist es plötzlich so, als ob der Auferstand überhaupt nicht da wäre. Genau das stelle ich im Leben sehr vieler Christen heutzutage fest. Plötzlich im Alltag hört es auf. Ist der Auferstandene nicht mehr da? Und jetzt die Frage, wo ist denn das Loch? Wo ist denn der Fehler in der Rechnung? Der lebendige Auferstandene will sich ja in unserem Alltag realisieren, unser Wesen und Leben umformen und dafür sorgen, dass unsere Beziehungen neu werden. Und bei immer mehr Christen hakt das Ding aus. Die sind fromm, gewiss sind sie fromm. Und die wissen was von der Wiedergeburt. Und trotzdem hakt es nachher aus. Wo liegt das? Darf ich da noch mal weiter zitieren? Dem Christen steht kein Recht zu, von vornherein irgendein Gebiet der erfahrenbaren Welt auszuschließen, als unfähig, uns Erkenntnis Gottes zu vermitteln. Alles offenbarende Wirken Gottes fordert von uns die Aufmerksamkeit, die Natur wie der Christus. Also offenbarende Wirken, da versteht er zum Beispiel das, was in ihren mitmenschlichen Beziehungen schwierig ist. Da sieht Schlatter ein offenbarendes Wirken Gottes. Da sagt er, da redet er und sagt dir was. Du musst es bloß verstehen. Du musst die Ohren deines Herzens aufmachen, dass du begreifst, was das heißen soll. Und zu dieser Übersetzungsarbeit will uns der Heilige Geist helfen. Das ist für mich mit Entfaltung des Geistes. Er sagt dann weiter, in der Natur besteht nach dem Fall ein Zusammenhang des Sündlichen mit dem Natürlichen. Und von daher ist jede naive Identifikation des Natürlichen mit dem Schöpferwillen ebenso verboten wie der gleichfalls existierende Zusammenhang der Natur mit Krankheit und Tod. Also ich kann nicht einfach naiv jetzt sagen, das hat mit der Sünde nichts zu tun. Natürlich mischt sich die Sünde darunter. Und trotzdem kann ich genau aus meinen Konflikten, aus den Schwierigkeiten meines Lebens zum Beispiel, auf den Willen Gottes hören, den in besonderer Weise erkennen. Wenn ich jemanden in der Seelsorge habe, dann sage ich praktisch, fangen Sie doch an, auf das Reden Gottes in den Schwierigkeiten Ihres Lebens, in Ihren Problemen, Konflikten zu hören. Da will er Ihnen was deutlich machen. Und zwar in welcher Richtung? Zunächst mal Im Blick auf Selbsterkenntnis, da will er dir über dich was sagen. Über dich. Und über das, was er bei dir vorhat. Was er bei dir verändern will. Und es ist außerdem wichtig, dass du darauf hörst. Ich will jetzt darauf verzichten, da mehr Beispiele zu geben. Zum Beispiel gerade die verschiedenen Ehephasen etwa, die dafür ein Beispiel wären, dass wir am Anfang einer Ehe häufig, und bei den jungen Leuten wird es dann kürzer, so eine Hochphase haben, so eine Verliebtheitsphase, ein paar Jahre. Und da scheint es gar keine Probleme zu geben. Und dann kommt regelmäßig was? Die Enttäuschung. Und was heißt Enttäuschung? Ja, genau. Das Ende der Täuschung. Vorher habe ich mich getäuscht. Und wir wissen heute, also Wissenschaft zum Beispiel, es ist ja bedeutsam, sich das zu überlegen, in der Verliebtheit projiziere ich meine eigenen Idealvorstellungen vom Partner über den anderen. Ich stülpe dem also mein Bild über und sehe seine Wirklichkeit gar nicht. Ich gucke immer mein Bild an, das, was ich sehen will. Und sage, Herr, wunderbar, also von dir habe ich ja immer geträumt. Dich muss ich gleich mit nach Hause nehmen. Nicht? Und dann muss ja zwangsläufig nach ein paar Jahren die Realität sich durchsetzen. Und was kommen? Dass dieses Bild zerbricht, nicht? So klar. Kann die Täuschung nicht ewig aufrechterhalten. Irgendwann muss ich mich der Realität öffnen. Und dann sehe ich, dass der andere ein ganz anderer Mensch ist, wie das, was ich vorher erträumt hatte. Und dann ist die Normalreaktion, ich bin dem anderen böse. Ja, die Enttäuschung wäre noch nicht das Schlimme, aber wie ich sie bearbeite. Ich bin dem böse, dass er meinem Bild nicht entspricht. Und dann sage ich, du hast mich getäuscht, du schlimmer Mensch, nicht? Ich bin dir Gram in meinem Herzen, in vielen christlichen Ehen, dann sagen die das gar nicht offen, nicht? Wenn sie dann sagen, ja, ich muss doch lieb sein und ich darf ja nichts Böses sagen. Und dann vergraben sie das nur tief in ihrem Herzen, aber das führt zu einer inneren Distanzierung und Entfremdung im Laufe der Zeit. Und wir kommen da halt gleich drauf, was man da tun müsste. Und die Reaktion ist dann völlig ungerechtfertigt. Du hast mich getäuscht, was müssen die Leute sich sagen? Sie müssen sich bei ihrer Nase fassen und sagen, ich habe mich in dir getäuscht. Ich habe projiziert mein Bild dir übergestülpt. Und jetzt sehe ich klar, und was ist das nun? Die Voraussetzung dafür, dass ich mit seiner Hilfe das tun kann, was wir gestern besprochen haben, dass wir beide uns im möglichen Maße verändern, müssen wir gleich davon reden, und lernen, das Unveränderbare zu ertragen. Punkt. Und dann ist er an unserer Seite und dann wird was Neues, nicht? Und dann kommen wir immer näher zueinander, trotz unserer Gegensätze. Ja, wir reifen, was unser geistliches und menschliches Ziel ist. So. Ich komme also jetzt zur modernen Hirnforschung. Und da darf ich ein klein bisschen, wenn ich es ausholen, zur Physiologie. Sie wissen also, die Grundeinheit des Nervensystems ist das Neuron, also die Nervenzelle. Und wie viele Nervenzellen haben wir in unserem Gehirn?
Millionen.
Ach was, 100 Milliarden. Nicht? Wenn Sie das bedenken, werden Sie gleich ein bisschen Einblick kriegen. Es ist ein unerhörtes Wunderwerk unseres Gehirns auch wieder. Was sich der Schöpfer aller Dinge da einfallen ließ. Es müssen also ganz merkwürdige Menschen sein, die sagen, ist alles von alleine entstanden, aus dem Urknall, nicht so ganz zufällig. Und was bedeutsam ist, diese Nervenzellen sind miteinander verbunden durch Sie können sich vorstellen, kleine Telefonleitungen, wir nennen sie Synapsen. Die Synapsen sind die Verbindungen zwischen den Neuronen, zwischen den Gehirnzellen. Und auf einer gewöhnlichen Nervenzelle im Rückenmark liegen nun 10.000 solcher Synapsen. Auf einer. Und dann kann ein einzelnes Neuron im Gehirn Signale von mehreren tausend anderen Neuronen empfangen und seinerseits Signale an mehrere hundert Nervenzellen weiterleiten. Und wie viele solcher Synapsen haben wir? Sie merken schon, die sind für uns besonders bedeutsam, werde ich gleich noch erklären, warum. Wie viele solcher Synapsen, in denen werden nämlich zum Beispiel Gefühle gespeichert? Wie viel haben wir davon? Nun, das konnten Sie wieder kaum schätzen. Wir haben zwischen 100 Billionen, das sind 10 hoch 14, und einer Billiarde, das sind 10 hoch 15 solcher Synapsen. Also in der Gehirnmasse von einer Streichholzkopfgröße sind wie viele solcher Synapsen? Nicht weniger wie eine Milliarde Streichholzkopfgrößen. Vorstellen, welche Schöpfungsgeheimnisse da in uns verborgen sind. Und nun verändert sich die Netzwerkstruktur des Gehirns lebenslang aufgrund unserer Erfahrungen, die wir machen. Das heißt, wir wissen heute, das Gehirn ist nicht fertig, wenn wir auf die Welt kommen, sondern wird in seiner Grundstruktur, eben in dieser Netzwerkstruktur, insbesondere während der ersten Lebensjahre noch gestaltet und bildet sich. Das ist zum Beispiel sehr bedeutungsvoll für die Intelligenz. Schon das erste Lebensjahr ist sehr bedeutungsvoll für die spätere Intelligenz. Wo wir denken, bisher gedacht haben, naja, also der Säugling, der nimmt eh noch nicht viel wahr, braucht man sich ja nicht groß um ihn kümmern. Heute sagt die Forschung dann, das ist ganz wichtig, dass eine Mutti mit dem Säugling schon sehr viel spricht. Zum Beispiel ihm erzählt, was sie tut. Ihm sagt, ich wickle dich jetzt nicht, ich mache dich sauber, jetzt kriegst du dann gleich dein Fläschchen und so. Mit ihm singt, der nimmt da alles Mögliche auf und es gestaltet schon sein Gehirn. Diese Erfahrungen, die er da macht, bilden, bringen große Einflüsse auf diese Netzwerkstruktur. Und zwar, was ja besonders bedeutsam ist für die Synapsen, die Signalweiterleitung wird durch die aufgenommenen Gefühle modifiziert, also verändert. Beispiel, wenn ein Kind in seinen ersten 7 Lebensjahren besonders intensive Ängste erfährt, häufig und oft Angstanlässe hat, dann wird die Signalweiterleitung in seinen Synapsen zum Beispiel so modifiziert, dass Ängste 100-mal so stark weitergeleitet werden wie normal. Und wenn dann beim Erwachsenen eine Wespe durchs Zimmer fliegt, dann stellt er sich an, wie wenn also gleich die Erde einfallen würde, nicht? Wenn das größte Erdbeben passieren würde, größte Unglück kommt, sodass die ganze Umgebung sagt, na also, wie stellt der sich denn an? Der ist ja ganz verrückt, nicht? Aber der Arme kann da gar nichts dafür. Er erlebt jetzt die Wespe 100-mal so stark bedrohlich, als er sie normal erleben würde. Und das geht mit allen intensiven und langanhaltenden Gefühlen so. Sie können das nachlesen, wenn jemand besonders interessiert ist. Da ist das erste Fachbuch erschienen von einem Herrn Denecke. 1999 das erste Fachbuch in deutscher Sprache. Universitätsprofessor in Hamburg. Persönlichkeit und psychische Struktur heißt es, glaube ich. Ich kann es dann mal mitbringen. Dann können Sie es noch angucken. Ja, die Erfahrungen unserer ersten Lebensjahre prägen uns und unser Erleben. Also prägen insbesondere unsere Gefühle und bringen uns dann eine Brille, durch die wir hindurch das Leben erleben. Ich würde sagen, von der Wissenschaft her, unsere Wahrnehmung, dass wir sehen, hören, riechen, schmecken, durch unsere Sinnesorgane aufnehmen, ist emotional bedingt. Das heißt, die Gefühle, die Emotionen sind eine Brille, die wir auf der Nase haben, und durch diese Brille hindurch erleben wir. Und das verändert natürlich die Realität ganz stark. Also Beispiel, Sie sind frisch verliebt an einem grauen Novembertag, wo Sie überhaupt die Sonne nicht sehen, alles fürchterlich düster ist. Und wie erleben Sie diesen grauen Sommertag, Novembertag? Natürlich hell strahlend, wie wenn es der wunderbarste Sonnentag wäre. Und es ist nun herrlicher Frühlingstag, wo wirklich die Sonne scheint. Und Sie haben eben einen lieben Angehörigen verloren, der ist Ihnen verstorben. Und wir erleben den herrlichen Frühlingstag, grau und düster und traurig, nicht? Das ist emotionales Bedingtsein der Wahrnehmung. Und so passiert jetzt uns allen unser Stehen im Leben als Erwachsene, dass wir durch diese Brille, die in den ersten 7 Lebensjahren wie bei Hans da entstanden ist, im verwöhnten Blitz bei seiner Mutti, aus den Beziehungen in den ersten 7 Lebensjahren, dass wir nachher diese Brille auf der Nase haben und diese Beziehungskonstellation praktisch leben. Das heißt mit anderen Worten, in den ersten 7 Lebensjahren entsteht ein Bild von dem, wer ich bin. Wir nennen es in der Wissenschaft Selbstrepräsentanz. Es entsteht eine Selbstrepräsentanz. Ich habe eine Vorstellung von dem, wer ich bin. Also der Hans, das Beispiel, ich brauche mich bloß in den Clubsessel setzen und dann steht mir zu, wie im Schlafenland, dass mir alle die gebratenen Tauben in den Mund schieben. Nicht? Das ist normal für mich. Das ist mein Anspruch. Und das ist gar nichts Besonderes. Und wenn die anderen das nicht tun, darf ich ihnen böse sein. Er ist dann seiner jungen Frau gegenüber in ein absolutes Schweigen versackt. Sie sagt, er sei so unsensibel gewesen. Das war seine Abwehrreaktion. Er hat gedacht, nun, meine Grete tut überhaupt nicht, wozu sie verpflichtet wäre. Also ist sie böse. Also bin ich ja auch böse, als Christ, nicht? Wie kann sie mich so misshandeln und ihre Pflichten vernachlässigen? Und es entsteht eine Vorstellung von den anderen, das wird daraus schon deutlich, im Wissenschaftsbegriff die Objektrepräsentanz, ein Bild, wer die anderen sind und was sie zu tun haben. Da kommt natürlich genauso mit rein, dass ich etwa die als bedrohlich ansehe. Wenn ich häufig verletzt worden bin, dann sehe ich, oh, die sind sehr gefährlich, die anderen. Ich muss immer Distanz halten. Oder ich muss mich dauernd aufopfern den anderen gegenüber. Nur dann streichen die mich, wenn ich ständig so eine Opferhaltung zeige und alles für die tue. Ich kann mich ja nicht unbeliebt machen. Oder 100.000 andere Modalitäten. Und dann entsteht auch ein Gottesbild. Eine Vorstellung von Gott. Das sind ja alles nicht die Realitäten, die wir da in uns tragen. Sondern es sind Bilder. Was steht gleich am Anfang der Bibel? Du sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel ist, noch was auf der Erde ist, noch was unter der Erde ist. Kein Bildnis, denn die Bilder sind alle falsch. Aber wir sind bildprogrammiert nach unserer Jugend. Wir handeln immer so, als ob diese Bilder aus der Kindheit heute noch Realität wären. Das ist zum Beispiel eben für die Partnerbeziehungen, aber auch für das Leben der Singles, der Alleinstehenden, von großer Bedeutung. Was ergibt sich nämlich daraus? Ist für Sie schwer? Nun, dann wiederhole ich es nochmal. Damit lebt natürlich jeder von uns in einer völlig einzigartigen Welt, zu der die anderen zunächst gar keinen Zugang haben. Jeder hat eine Originalwelt, mit eigenen Gefühlsschwerpunkten, mit ganz unterschiedlichen Bewertungen der Dinge. Ich erlebe die Dinge ganz anders. Ich setze ganz andere Prioritäten. Nicht der eine ist relativ für den anderen geizig. Der denkt, wenn wir heute Abend Besuch machen, dann reicht er schließlich ein Veilchensträußchen um 2,50 Mark. Und der Partner denkt, nee, also wenn wir nicht mindestens ein Bouquet um 25 Mark bringen, dann können wir überhaupt nicht landen. Ja, und so ist das. Und dann gehen die beide einander hoch, natürlich im Laufe der Zeit, weil jeder den anderen als völlig unnormal empfindet. Also mit anderen Worten, aus der völlig subjektiven Welt, wo jeder mit bestem Gewissen das lebt, was er ist, und denkt und fühlt und handelt, ergeben sich Konflikte und Schwierigkeiten und Spannungen. Und was sage ich dann, wenn mir ein Ehepaar erzählt hat, wir haben so und so große Konflikte als Christen? Was sage ich dann? Glückwunsch, ist völlig normal. Sie brauchen mich überhaupt nicht aufzuregen. Also nichts Normaleres wie das. Wenn Sie in Ihrer Gemeinde oder so, gar in so einem schönen Haus wie hier, Langensteinbacher Höhe, unterschiedliche Meinungen, Bewertungen haben, auch in geistlichen Fragen, und Sie denken, wie kann der Bruder denn diese Meinung haben? Das ist ja nichts Normaler wie das. Das ist offensichtlich, um mit Schlatter zu reden, ein Schöpfungsgeheimnis, dass jeder von uns, wie die Wissenschaft es heute sagt, auf eine völlig subjektive Welt programmiert ist, die auf keine Weise objektivierbar ist. Ja. Und die Wiedergeburt, die Erlösung, hebt das nicht auf. Was sagen Sie, ist schlimm?
Sehr schlimm.
Sehr schlimm? Ja, was sagen Sie jetzt, wenn das offensichtlich ein Schöpfungsgeheimnis ist, wenn er sich das ausgedacht hat, das sagt jetzt Schlatter, sei doch bitte so gut und denk darüber nach, was heißt es denn dann?
Also man zur Beziehung sehr intensiv werden muss zu dem Schöpfer.
Zum Beispiel. Aber, was noch?
Dass wir an jemandem arbeiten muss, auch so.
Dass wir arbeiten müssen, dass Arbeit angesagt ist, nicht wahr? Das wird gerne bei uns überschlagen, was der Paulus im Philipperbrief schreibt. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern.
Und dass wohl in jeder Beziehung Probleme vorprogrammiert sind.
Dass jede Menge an Problemen vorprogrammiert ist und dass wir uns gar nicht darüber aufzuregen brauchen, ist völlig normal.
Also, ja? Also es muss ja eigentlich, wenn man scharf überlegt, es muss ja so sein, denn sonst könnte sich ja die Liebe gar nicht beweisen. Die Liebe kann sich nur beweisen im unterschiedlichen Denken, unterschiedlichen Vorstellungen. Ja. Wenn wir alle gleich denken würden, dann hätten wir gar keine Liebe, dann wären wir ein ganz normaler Kegelclub, wo sich alle einziehen.
Aber ich würde noch ergänzen, nicht bloß die Liebe muss ich beweisen, sondern wir müssen Liebe erst lernen. Angesichts dieser Tatsache, dass wir, ich will morgen damit einsteigen, nochmal das wiederholen, aber auf von daher, nämlich von der Schöpfung her, als was konstruiert sind, zunächst mal, Individuen, oder ich sage es andersrum, als krasse Egoisten. Wir lernen nämlich in den ersten 7 Lebensjahren, jeder in seiner Welt zu überleben. Nicht? Die Mutti hat bei Hans einen Ersatzpartner gebraucht, also hat er sich diesem Anspruch dann gestellt. Da hat er für seine Weise am besten überlebt. Wenn er sich der Mutti widersetzt hätte und gesagt hätte, du kümmere dich mal um deinen Alten, Entschuldigung, nicht? Und sorge dafür, dass die Beziehung zu deinem Mann gut wird und lass mich da wieder aus dem Spiel, dann hätte er es ja mit ihr verdorben. Und das Naheliegendste ist, dass das Kind sich halt dem anpasst, nicht? Und sich dem fügt, was die Erwachsenen da wollen. Und dann wird er zum krassen Egoisten. Und jetzt muss der natürlich als Christ Liebe lernen, der hat sie nämlich gar nicht. Und das ist genau der Sinn des Auferstandenen. Und deshalb heute Morgen ihre schöne Andacht. Die Kritik an den Jüngern, wie an vielen anderen Stellen auch, nicht, dazu denken Sie an die missglückte Heilung des epileptischen Jungen, Markus 9, und dann, was sagt Jesus denen dann? Oh, ihr ungläubige und verkehrte Art von Menschen, wie lange soll es mit euch noch aushalten? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Der hält denn immer einen Spiegel vor. Oder dem Petrus, wie er so einen gut gemeinten Ratschlag gibt, das widerfahre dir nur nicht, sagt er ihm, Satan, hau ab, tritt hinter mich, du meinst nicht, was menschlich ist, du meinst, was göttlich ist, du meinst, was menschlich ist. Sie wollten was sagen?
Ja, ich darf mich sicher mal in der ersten Selbsterkenntnis nicht so absolut richtig erkennen.
Aha, aha. Sondern sogar noch mehr, wie würden Sie fortsetzen?
Ja,
ich muss lernen,
würde ich, das stimmt bei mir ja vielleicht.
Ich muss lernen, mich in Frage zu stellen. Ich muss lernen, eine vertiefte Selbsterkenntnis zu gewinnen, die ich nämlich zunächst gar nicht habe. Ich halte mich ja für normal, nicht? Ich bin in dieser Überlebensstrategie der ersten 7 Lebensjahre aufgewachsen und denke so, ui, ich bin so normal. So handelt man doch. Und jetzt ist der tiefe Sinn des Evangeliums, das Gegenteil dieser narzisstischen Selbstverherrlichung, stell dich bitte in Frage. Wir kommen morgen dann genauer drauf, was das Evangelium dazu sagt. Du bist so gar nicht richtig. Und zwar, woran muss ich mich jetzt messen oder worauf muss ich hören? Auf das Wort natürlich und auf die Leitung des Geistes natürlich, ist ganz wichtig, aber worauf noch?
Ja, auf den anderen.
Auf die anderen. Und zwar speziell worauf? Auf das, was die an mir auszusetzen haben. Wobei ich dann wissen muss, wir kommen morgen genauer drauf, was ist da? Mit dem, was der andere mir dann da sagt? Das ist wieder subjektiv. Das ist auch nicht ohne weiteres das Gelbe vom Ei. Es ist nicht die absolute Wahrheit. Die hat nämlich keiner von uns. Wir haben nur subjektive Wahrheiten. Aber indem ich darauf höre und das mir auf der Zunge zergehen lasse, kann ich allmählich diesen Prozess meinen subjektiven Irrtümern und Defiziten besser auf die Spur kommen. Ich weiß, sehen Sie, wie er das gedacht hat. 2 unvollkommene, sehr subjektiv programmierte Wesen stellt er zusammen in so eine Lebensgemeinschaft. Oder dann in eine Familie oder Kollegialität oder in eine Gemeinde oder in so eine schöne Einrichtung wie Langensteinbacher Höhe. Und jetzt muss ich lernen, mit denen zurechtzukommen, indem ich auf sie höre, mich selber in Frage stelle, aber das nicht absolut nehme, was der sagt, sondern das richtig sortiere. Und genau in diesem Prozess begegne ich was, wem oder was? Meiner eigenen tiefen Armut und Hilflosigkeit und bin dabei immer mehr auf ihn angewiesen. Und das ist der Sinn der Geschichte, nicht? Dass der Prozess unter seiner Führung, unter Leitung des Heiligen Geistes läuft. Und gerade die Selbsterkenntnis ist ja das, was uns am allerschwersten fällt. Also in der Psychotherapie gehen wir davon aus, das ist meiner Erkenntnis nach wie in der Seelsorge, nicht? Wenn so ein Ehepaar kommt, wie Hans und Grete, da sieht jeder beim anderen natürlich eine ganze Menge an Schwierigkeiten. Aber bei sich selber, so wie ich bin, ist doch richtig, aber der andere ist verkehrt. Und wenn der wäre wie ich, dann wäre es ja gut, nicht? Das ist das Normale. Und wenn ich falsch dran bin, dann bin ich ja nur deshalb falsch dran, weil der andere so schief ist, nicht? Das ist auch das Normale. Und jetzt ist es also in der Gemeinde, in der Seelsorge, sowie in der Psychotherapie, die Menschen fürchten am allermeisten Selbsterkenntnis. Der wollen sie davonlaufen. Anwesend sind eigentlich ausgeschlossen. Sie sagen alle, ich danke dir, Herr, wenn du mir durch meinen Partner einen Spiegel vorhältst, auch wenn mir das sehr sauer schmeckt im Moment, was der da sagt. Aber ich will es mal anhören und bedenken. Das wäre es. Da gibt es einen berühmten Psychotherapeuten, Herrn Görres, der in München einen Lehrstuhl gehabt hat als Theologe und Mediziner und Psychotherapeut. Der hat gesagt, der Psychotherapiepatient tut bewusst alles, um gesund zu werden. Naja, er hat es ja schwer im Leben. Und deswegen möchte er ja Hilfe haben, deshalb kommt er zusammen zu den Therapeuten. Und unbewusst, was tut er unbewusst? Tut er alles, um die Heilung zu verhindern. Und zwar warum?
Weil er bestätigt worden ist.
Weil die Heilung darin bestehen würde, Selbsterkenntnis zu kriegen. Und die schmeckt ihm nicht. Und deshalb will er im Laufe der Behandlung Selbsterkenntnis möglichst verhindern. Das ist in der Seltsamer genauso. Wie ist das, Bruder Strauß?
Ja. Nur man kann, die Frage ist halt dann immer, wie kann man das dem anderen klar machen, ohne jetzt zu plump oder ihn zu verletzen?
Ja, nun, wie mache ich das immer? Ich frage dann immer nach der Kindheit, wie ist er aufgewachsen, und versuche dann durchzublicken, wie bei Hans, ihm deutlich zu machen, dass er ein verwöhnter Blitz ist, nicht? Und dann sage ich, oh, das ist doch klar, nicht? So sind sie aus ihrer Kindheit, in ihrer Kindheit geprägt worden, und nun leben sie das. Und dann ergibt sich fast mit Selbstverständlichkeit, dass dessen Konzeption ist, was ist die Konzeption?
Dass das offenbar wird.
Offenbar wird, Selbsterkenntnis erlangt wird und wir uns verändern müssen. Als Christen sind wir auf Veränderung angelegt. Nicht auf Bleiben, wie wir sind, gemütlich im Clubsessel sitzen und alles beim Alten lassen. Ja, ich will jetzt bloß noch kurz hinweisen auf einen besonderen Punkt, da bei dieser Kindheitsprägung, und zwar auf die Verknüpfungen, auf die es besonders ankommt, in der Erziehung, dann in den ersten 7 Lebensjahren, nicht wahr? Wir haben eine Reihe von Großeltern hier sitzen, dann auch noch Eltern, aber da sind die Kinder meistens schon ein bisschen weiter. Aber schon in dieser Kindheit käme es darauf an, dass wir Verknüpfungen zustande bringen, zum Beispiel zwischen unangenehmen Ereignissen, also Frustrationen, irgendwelchen unangenehmen Aufgaben, dass man schon dem Dreijährigen sagt, du kriegst also jetzt kein neues Spielzeug, bevor du nicht das alte aufgeräumt hast, nicht? Dass das Kinderzimmer nicht wie ein totales Chaos aussieht bis zum Abend, da hat immer nochmal was und nochmal was, das verteilt er überall in der ganzen Wohnung und ist selbstverständlich, dass die anderen aufräumen. Und dann kommt bis zum 4. Lebensjahr schon, wenn das gut läuft, bis über 700.000 positive Verknüpfungen in unserem Gehirn zustande, gerade in den Synapsen. Dass also frustrierende Herausforderungen, Unangenehmes verknüpft wird mit einem guten Gefühl. Das können Sie heuer, kann ich. Nicht, wenn man verlangt. Aufräumen, mache ich geschwind, ist nicht schlimm. 10 Minuten aufgeräumt, und dann machen wir weiter. Und das ist wunderbar für das Kind. Es steht nachher ganz anders im Leben, nicht? Das ist dann in seinem Gehirn verknüpft. Das Negative, das Unangenehme mit positiven Gefühlen, und dann ist es gar nicht mehr so negativ, dann ist es gar nicht mehr so schwierig. Und bei einer defizitären Erziehung kommen dann bis zum Ende des 4. Lebensjahres nur 150.000 solcher positiven Verknüpfungen oder noch viel weniger zustande. Das heißt, das ganze Leben ist für den dann viel schwieriger, weil er sofort als Erwachsener dann reagiert, oh, ist das schrecklich, oh, ist das schlimm, oh, ist ja gar nicht zu bewältigen. Das wird in der Kindheit programmiert. Oder sagen wir heute, bis zum Ende des 7. Lebensjahres sollte ein Kind normalerweise gelernt haben, seine Gefühle zu verbalisieren. Also, wenn der Partner mich frustriert hat, geätzt hat, genervt hat, dann sollte ich sagen können, liebes Lieschen, also weißt du gestern Abend, wie der Besuch war und da war diese und jene Situation, das hat mich also ganz tief getroffen und beunruhigt und da bin ich da in Panik gekommen oder in Zustände gekommen, sollte man drüber reden können. Aber in sehr vielen Familien lernt man das eben nicht bis zum Ende des 7. Lebensjahres und das heißt dann, dass ich es als Erwachsener nicht kann. Kann ich über meine Gefühle nicht reden. Was bedeutet es für die Partnerschaft dann? Also, 14 Tage schweigen im Wald, nicht? Da war was. Und dann redet man nicht, man hängt nur ein Gesicht einander hin, läuft schweigend umeinander rum und keiner weiß, was eigentlich los ist, nicht? Aber man kann nicht darüber reden, was einen betrifft, was ja normal wäre. Denn wie soll ich wissen, was in einer völlig anderen Welt des anderen vorgeht? Das kann ich doch gar nicht wissen. Der hat seine ganz eigene Welt. Und das hat er so programmiert. Verstehen Sie, warum ich sage, das scheint mir nicht zufällig, dass die Wissenschaft jetzt das erarbeitet hat in den letzten Jahren und dass wir das im Zusammenhang mit Schlatters Lebensbotschaft hören müssen. Leute, versteht doch, was der mit seiner Schöpfung haben wollte. Zieht doch eure Schlüsse daraus, denn genau das ist der Schlüssel dazu, dass der Auferstandene in ganz neuer Weise in eurem Alltag zur Geltung kommt. Und wenn ihr diese Botschaft des Schöpfers überhört und nicht darauf achtet, sagt Schlatter, weil ihr sagt, ich bin doch wiedergeboren, brauche ich doch nicht, dann wird euer Alltag geistlich wertlos. Dann lebt ihr plötzlich miteinander, als wärt ihr überhaupt gar keine Christen, dabei seid ihr aber wiedergeboren. Und das ist tödlich für die Gemeinde. Denn was sollten unsere Zeitgenossen in unserer Zeit jetzt lernen? Was sollten die lernen? An uns Christen? Genau. Die sollten an uns sehen, das geht doch. Ohne dass wir viel reden, müsste eigentlich deutlich werden an unseren Ehen, an unseren Familien. Aha. Die haben scheinbar ein Rezept gefunden, was die anderen nicht haben. Ich würde sagen, ja, vielfach junge Leute, wenn ich mit denen vom Evangelium rede, oder davon rede, dass sie nicht heiraten wollen, weil sie sagen, auf das Papierchen können wir verzichten, ich brauche noch nicht, wir leben so zusammen. Und wenn es nicht mehr geht, dann halt mit jemand anderem. Und wenn ich dann also auf die Bedeutsamkeit der Ehe hinweise, dann sagen die, ach, wenn ich also Ihre Ehepaare in den Gemeinden da angucke, dann kommt es mir hoch nicht. Dann kann ich bloß sagen, so wie die zusammenleben, da brauche ich wahrhaftig weder Christ werden noch so ein Papierchen zu haben. Das kann ich auch so, darauf kann ich völlig verzichten. Nicht? Und leider muss ich sagen, in vielen Fällen haben sie ja zum Teil recht, nicht? Wenn auch der Sache nach nicht. Und ich denke, das ist Entfaltung des Heiligen Geistes. In unserer Zeit, der Heilige Geist macht ja in jeder Zeit irgendwas neu deutlich. Nicht bei der Reformationszeit wurde ganz neu deutlich ein bestimmter geistlicher Zusammenhang, dass wir nicht selber unsere Sünde abverdienen müssen, unser Schuldkonto reduzieren müssen, sondern dass es Jesus für uns getan hat und dass wir freien Zugang haben zum Vater. Das war eine ganz wichtige Botschaft. In unserer Zeit, denke ich, dreht sich wesentlich um die Beziehungen, was der Heilige Geist deutlich machen will, dass es, ja, wie würden Sie es denn formulieren, dass es Neue in Christus, etwas ist neu geworden. Was bedeutet?
Dass Veränderung möglich ist.
Dass Veränderung möglich ist, und zwar wie möglich ist?
Durch den Geist Gottes.
Und konkret an welcher Stelle ansetzen? Dass du dich der Beziehungsarbeit stellen kannst, lieber Freund. Dass du, jetzt zitiere ich den alten Churchill, mit Blut, Schweiß und Tränen arbeiten kannst in der Gegenwart des Auferstandenen. Weil der dich dazu befreit hat und weil du nicht allein bist. Und weil du dich nicht in den Clubsessel setzen musst, und sagen, ja, passiert alles von alleine, er tut es ja schon, das ist ein ganz großer Irrtum. Er hat uns nicht zur Faulheit erzogen. Du merkst, worauf liegend, ich zitiere nochmal Philipper 2, dass er alles schafft. Das merke ich dann schon, er schafft wollen, das vollbringen. Aber dazu muss ich mich den Dingen stellen, dass ich schaffen kann und muss meiner Armut begegnen. Und meine Hilflosigkeit, und das führt mich dazu, dass ich mich immer mehr ausstrecke und ihm gestaltende Kraft in mir einräume, den Christus in mir erfahre, der Paulus so wichtig ist, den erfahre ich halt nicht, wenn ich mich von vornherein faul in meinen Sessel setze und sage, er tut schon alles, nicht? So ist das Christsein nicht eingerichtet. Ja, es waren zwei Wortmeldungen, ja, Sie?
Ja, es hat ja, wer hat gesagt, er muss wachsen, ich aber
muss abnehmen. Ja, Johannes hat es gesagt, sehr schön, wunderbar. Ja, Hindermann?
Es geht ja darum, wie ich sehe, es ist manchmal für manche Merke sehr beängstigend sein, dieses ja. Leben. Aber ich kann so langsam verstehen, wie das Leben in meinem Leben stattgefunden hat, wo ja. ich sehr viel Kampf hatte, wo ich doch schon mit 13 Jahren irgendwie nicht begehrt habe.
Ja. Ja.
Aber da wäre es gut, wenn man schon ja. Nicht nur hier gewisse Anleitungen hätte.
Ja. Ja.
Wo man immer wieder ein bisschen lesen ja. und verstehen könnte.
Ich hoffe, dass Sie diese Anleitungen weitergeben, alle, die Sie hier sitzen. Denn es ist ganz klar, wenn das so ist von der Schöpfung her, wie wir es heute Morgen besprochen haben, dann ist unser Leben eine lebenslange Erziehungsarbeit des Heiligen Geistes, nicht? Zum Beispiel. Ein Veränderungsprozess. Was waren Sie dran?
Wir sind jetzt im Zeitalter der Psychologie sowieso. Und es ist viel Selbstgespiegelung auch in der Welt draußen. Und dieses ist aber auch bei Christen so. Diese ja. übermäßig, es schwappt über oft ja. diese Selbstgespiegelung.
Ja.
Dass es auch wieder eine Egozentrik ist.
Ja.
Bei Christen.
Ja.
Dass sie nicht aufhören, sich ewig verbessern zu wollen oder ewig an sich arbeiten, also nur sich selber betrachten.
Ja, ja.
Sich selber betrachten.
Ja. Also auch wieder in diesem Narzissmus, ja. wo ich auf dem Thron ja. sitze, nicht?
Das ist nicht nur in der Welt, das ist auch bei Christen so.
Ja.
Dass dieses, ja, dieses
und das ist der Zeitgeist, ja. von dem Paulus sagt, bitte, das ist eine Gefahr für euch, er liegt der nicht. Bitte schön.
Sie haben von den Synapsen, die im Alter bis 7 Jahre hauptsächlich gebildet werden, gesprochen. Wenn man als Erwachsener arbeitet, werden da die Synapsen immer noch verändert? Oder
wie? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Vielen Dank. Das hätte ich vorher noch sagen müssen. Diese Synapsen sind nun lebenslang veränderbar. Das heißt, neue Gefühle ersetzen die alten. Nur in einem langsameren Vorgang wie bei der Programmierung. Da dauert es länger. Aber wenn ich mir langanhaltend neue Gefühle zuführe, dann werden die Synapseninhalte umprogrammiert. Das ist genau das, was Jesus sagt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Was du nachher lebst, gefühlsmäßig, in ständiger Vertiefung der Beziehung zu ihm, in ständiger Freude, wie sie eigentlich für uns vorgesehen ist, nicht? 1. Thessalonicher 5, 16. Seid was? Alle Zeit? Seid was alle Zeit? Fröhlich! Wie machen Sie das, bitte schön? Na, können wir morgen noch drauf kommen. Oder dann Vers 18, was genau damit zusammenhängt. Danket manchmal für das Schöne, oder? Wie war das? Alle Zeit für alles. Praktizieren Sie das? Oh. Und dann denken Sie gerade anhand dieser Schöpfungsrealitäten, was wir da besprochen haben von der Synapsenprogrammierung, darüber nach. Am Schluss sind Sie das, was Sie aus sich gemacht haben.
Machen lassen.
Machen lassen.
Beides. Schaffe, dass ihr selig werdet. Und er wirkt beides. Das gehört beides zueinander, beides ist hundertprozentig wahr. Das ist ein logischer Unsinn, aber genau die höhere Wahrheit, nicht?
Sagen Sie doch noch etwas zur milieubedingten Prägung, weil die erste doch sehr bestimmend ist für ein Leben. Und wenn dann Menschen zusammenkommen, erschwert das doch sicher ungeheuer, wo sie herkommen, wie sie
genau so ist es. Genau so ist es. Und nun gibt es da außerordentlich viele verschiedene Varianten. Sogar eineige Zwillinge haben eine völlig verschiedene Welt, eine völlig verschiedene Prägung, nicht? Weil jeder die Welt anders erfährt und von daher andere Gefühlsschwerpunkte hat. Ich kenne so ein eineiges Zwillingspaar. Das ist erstaunlich, wie verschieden die sind, nicht? Da hat die eine eben immer geschrien, schon als Kleinkind, und durfte dann nach Hand der Mutti gehen. Die andere hat sich damit abgefunden, dass sie die zweite ist und nicht darf. Die hat nachher angefangen zu stottern über viele Jahre, tut sie heute noch ein bisschen, wo sie Medizinstudentin ist, während die andere strahlende Sonnenkind ist und sowas. Das läuft ganz unterschiedlich. Und diese 100.000 Varietäten, nein, die Milliarden Varietäten, die es da gibt, die kann man eigentlich gar nicht aufführen. Wichtig ist, was ist wichtig an der Stelle? Dass es veränderbar ist und dass ich mich jetzt im Blick auf meinen Partner darauf einstelle, der hat eine ganz andere Programmierung. Und was ist da wichtig für mich? Ja, und vorher, um es akzeptieren zu können? Dass ich zur Kenntnis nehme, erkenne, so ist es. Und da muss man ziemlich genau hinhören, die viele Ehepaare, die dann bei mir in der Sprechstunde sind, die frage ich dann danach, kennen Sie denn den anderen, seine Jugend? Und so, ja, natürlich kenne ich das. Ja, weiß ich ja alles. Und sie wissen gar nichts voneinander. Denn da muss ich ja die Gefühlsprogrammierung wahrnehmen. Ich muss also sehen, wie sind denn die Gefühlsbeziehungen gelaufen zu Vater und Mutter, zu den Geschwistern. Wie hat er sich denn da gefühlt? Welche Rolle hat er da gespielt? War er da der verwöhnte Prinz oder das Mauerblümchen, das immer am Rande stand? Oder dass ich ständig Liebe verdienen musste, oder dass ich ständig verletzt fühlte, angegriffen fühlte, oder sowas. Und da muss ich drauf kommen, da muss ich mir am Herzen hinhören, gewissermaßen. Und dann verstehe ich ihn viel besser. Auch in den Reaktionen, die ich vorher nicht begriffen habe, dann merke ich, der hat sich dann in der Kindheit eine ganz bestimmte Lebenstechnik zugelegt. Das ist nichts anderes als ein Daseinsbewältigungsinstrumentarium. Und das kann ich ihm jetzt nicht ohne weiteres auf der Hand schlagen. Damit muss er ja arbeiten, ich kann ihn nicht auf seine Haut jagen, sondern nur langsam können wir das verändern, über Einsichtsprozesse, wo ich hinhören muss, verstehen muss und dann offen darüber reden muss. Wir beide müssen Offenheit lernen und dann kann sich das allmählich verändern. Darüber wollen wir morgen mehr reden.
Bitte? Ich bin ein Zwilling und ich muss ein bisschen widersprechen, da ich eineige Mitzwillinge habe. Und je älter wir werden, umso stärker verstehen wir uns. Wir müssen uns oft nur anschauen. Wir verstehen uns so sehr, haben noch vier andere Geschwister. Es ist kein Vergleich mit ihnen.
Aber Sie das sagen, je älter wir werden, ja, das heißt, da ist doch dann ein Prozess im Gang.
Ja.
Aber und da, uns so da haben Sie sich jetzt angenähert. Sie beide sich in einem Prozess, das haben Sie gewollt offensichtlich. Ich darf Ihnen bloß eine Überlegung geben, wie ist es mit Ihrem Mann? Haben Sie sich dem auch so angenähert? Oder ist die, ich will keine Antwort haben hier vor dem Plenum, oder ist die Zwillingsschwester ein Ersatz für Ihre Ehe? Und dort mit Ihrer Zwillingsschwester verstehen Sie sich wunderbar, und ist die Annäherung immer besser gegangen. Und bei Ihrem Mann vielleicht gar nicht. Aber
ja, ja.
Überlegen Sie.
Ja.
Es sind die Annäherungsprozesse, die wir dann wollen. Das ist die Frage, was Sie wollen. Wollen Sie den anderen tiefer erkennen in seinem Sein und tiefer verstehen unter seiner Leitung, in seiner Gegenwart und ihn dann immer mehr brauchen? Ohne das läuft es nicht. So, können wir an dieser Stelle Schluss machen für heute? Dann will ich Ihnen bloß noch abschließend ein Wort von Schlatter sagen, das mir da das mir da sehr bedeutungsvoll scheint, nicht der Mann, der diese Erkenntnisse, ohne sie so differenziert zu haben, wie die moderne Hirnforschung, der aber schon praktisch dieses Geheimnis mitgeahnt hat, was der sagt. Meine Unfähigkeit, bitteschön, ist die Voraussetzung für meine Eignung zum Dienst Gottes. Der hat genau im Angesicht der natürlichen Gegebenheiten und Schöpfungsrealitäten erkannt, als jahrelanger, wirklich geistig fundierter Christ, Meine Unfähigkeit ist die entscheidende Voraussetzung im Dienst Gottes. Warum? Da könnten Sie ja Ihre Unfähigkeit loben, bitteschön, nicht? Sie können jeden Tag darüber froh sein.
Ich kann eher alles tun.
Weil ich damit seiner bedürftig werde.
Abhängig
werde. Da lasse ich ihn ganz anders in mein Leben hinein, als wenn ich eine ganze Menge selber kann, nicht? Aber wenn ich diese Dinge sehe, dann merke ich, wie arm und hilflos ich bin. Und das ist mit seinem Gedanken. Nicht, wir kommen dann morgen drauf, im 2. Korinther 12, Vers 9 und so, da gibt es ganz bedeutsame Zusammenhänge, dann in der Schrift oder bei Jesus, so, wollen wir morgen erörtern.
Würden Sie bitte den Satz von Schlatter nochmal wiederholen?
Meine Unfähigkeit ist die Voraussetzung für meine Eignung zum Dienst Gottes. Gilt auch für Diener Gottes, ja. So Hauptamtliche nicht. Die hier allen möglichen Anforderungen ausgesetzt sind. Dann noch ein zweiter Satz. Es ist meine Armut, die in mir offenbart. Zu meiner Armut fügt er seinen Reichtum. Zwei wunderbare Sätze, die sich genau aus der Erkenntnis der Realität, der Schöpfungsrealität ergeben.
Finden Sie mehr von der Erzählung?
Aber Sie dürfen es nachher abschreiben, wenn Sie wollen. Oder heute Mittag oder morgen. Es ist meine Armut, die ihn mir offenbart. Zu meiner Armut fügt er seinen Reichtum. Das sind wunderbar tiefe geistliche Einsichten, die uns mitten in dunklen Realitäten des Lebens dankbar und froh werden lassen. Das ist sein Ziel. Mitten in den schwierigsten Situationen Ihres Lebens haben Sie Anlass zu Freude und Dank. Müssen wir morgen noch ein bisschen mehr davon reden. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Das heißt, Schlussgebet.
Ja, Herr, was wir zuletzt gehört haben, ist ganz wichtig, auch für diejenigen, die vielleicht sich so sehr abgestützt haben auf gewisse Begabungen, die sie haben. Dass wir uns klar machen, dass wir mit unseren Begabungen, mit unserem Wissen, mit unserem Denken, das manchmal vielleicht so brillant erscheint, die eigentlich nur im Wege sind. Weil wir der Bedürftigkeit vergessen. Ich danke dir, Herr, dass du uns das heute Morgen oder jetzt gerade zum Schluss noch so deutlich gesagt hast. Danke dir, Herr, dass du auch dieses oder jenes, was wir heute Morgen gehört haben, du jetzt in uns vertiefen willst. Ich möchte dich bitten, dass da, wo das geschehen soll, dass das nicht zerredet wird, mit Banalitäten überdeckt wird, sondern dass du diesen Prozess des Vertiefens auch wirklich tun kannst. Amen. Amen.